Ja, die Reihen sind heute ziemlich gelichtet. Ich denke mal, das ist der Krippe geschuldet und Regensburg. Und die Jotter sind ja auch in Landau zur Austauschpredigt. Zu unserer diesjährigen Jahresversammlung hat die Annette Lehmann in ihren Gedanken zur Gemeindesituation die Frage gestellt: Wie sieht es um unsere geistliche Einheit aus? Eine geistliche Einheit, fuhr sie fort, aus der heraus wir uns von Gott leiten und uns für die Aufgaben zurüsten lassen. Und Annette stellt dann fest, wenn wir uns nicht sicher sind, ob wir gemeinsam vor dem Meister Jesus stehen, dann sind wir auch unserer Geschwisterschaft nicht mehr sicher. Ich finde, Annette hat in ihrem Bericht auf sehr einfühlsame Art und Weise den Finger wirksam in ein paar wunde Stellen unseres gemeinsamen Lebens gelegt. Mit der heutigen Predigt versuche ich der Frage nachzugehen: Wie kommen wir zu einer geistlichen Einheit? Was ist damit überhaupt gemeint? Und worauf ist die Gemeinde Jesu gegründet? Dazu werde ich einige Bibelstellen aus den Evangelien zum besseren Verständnis heranziehen. Wir werden es auch an die Wand werfen. Zunächst einmal Matthäus 16, die Verse ab dem Vers 13. Klappt es? Okay. Als Jesus in die Gegend der Stadt Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Die Jünger gaben zur Antwort: Die einen halten dich für den auferstandenen Täufer Johannes, andere halten dich für den wiederkommenden Elia und wieder andere meinen, du seist Jeremia oder sonst einer der Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus: Du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm: Du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat es dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus, auf diesen Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Der Petrus spricht hier etwas aus, auf das ein vernünftiger Mensch nicht kommt. Jemand als Gottes Sohn zu bezeichnen, der in einer Notunterkunft zur Welt kommt, dessen Vaterschaft zudem noch nicht einmal geklärt ist, als Gottes Sohn zu bezeichnen, entspricht nicht dem gesunden Menschenverstand. Und gerade auf diese Aussage ist die Gemeinde Jesu gegründet. Jesus gründet seine Gemeinde auf die Wahrheit, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und die Folge dieser Wahrheit bedeutet, dass Jesus Christus auch der Retter der Welt ist. Eine Gemeinde, die diese zwei Wahrheiten nicht annimmt, ist nicht Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu ist auf seine Person zugeschnitten, lebt aus ihm heraus, lebt in seiner Abhängigkeit. Nur in ihm allein ist sie gegründet und lässt sie sich begründen. Sie ist nicht auf Gemeinschaft gegründet, sondern auf Jesus Christus. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann setzt sie voraus, dass diejenigen, die durch Jesus Christus Rettung erfahren haben, sich nun als Gerettete dafür einsetzen, dass Menschen um sie herum ebenfalls Zugang zu dieser Rettung bekommen. Von Jesus Gerettete bekommen in der Regel eine Liebe für diejenigen, die sich in Seenot befinden, bildlich gesprochen. Und von Anfang an waren die Nachfolger Jesu bereit, sich für diese rettende Botschaft ist die Bedeutung, die eigentliche Bedeutung des Wortes Evangelium, einzusetzen. Dafür Nachteile bis hin zum Tod in Kauf zu nehmen. Das heißt, Gerettete sind bereit, sich nass machen zu lassen. Sie sind auch bereit, dass sie Wasser schlucken. Und manchmal ist es mehr, als sie meinen, verkraften zu können. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir am Arbeitsplatz, wenn es um die Asylbewerber geht und deren Bedrohung angeblich, uns mit den Flüchtlingen solidarisieren. Das kann auch bedeuten, Leute, die mit Schwierigkeiten kämpfen, die in seelischer Not oder in Beziehungsnot leben, auf ihre eigenen Sehnsüchte hin anzusprechen, für sie da zu sein, sich in ihre Lebenssituation hineinzubegeben. Nass können wir uns auch dann machen, wenn wir Fernstehende zum Gottesdienst oder zum Sonntagsfrühstück einladen. Und anderes mehr. Wenn wir nach der Einheit unserer Gemeinde fragen, dann hat das auch wesentlich mit unserem gemeinsamen Auftrag zu tun. Zwei Verse weiter nach dem verlesenen Text steht Petrus erneut im Mittelpunkt. Bitte an die Wand. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu eröffnen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass er nach Jerusalem gehen musste, dass er dort von Ratsältesten, den Gesetzeslehrern, vieles erleiden musste, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden musste. Da nahm ihn Petrus beiseite und fuhr ihn an. Das möge Gott verhüten. Das möge Gott verhüten. Herr, nie darf dir so etwas zustoßen. Aber Jesus wandte sich von ihm ab und sagte: Geh weg, hinter mich, an deinen Platz, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Hoppla, was ist da passiert? Vom Felsen, auf dem Jesus seine Gemeinde gründet, zum Satan. Von einem, der die Weisheit Gottes ausdrückt, zu einem, der nicht die Gedanken Gottes zum Ausdruck bringt. Wie geht das? Was ist da passiert? Ich kenne keine weitere Bibelstelle, die eine solch schroffe Zurückweisung Jesu an einen seiner Nachfolger zum Inhalt hätte. Aber nennt Jesus Petrus wirklich Satan? Als Petrus Jesus als den Sohn Gottes und Retter bezeichnet, antwortet Jesus ihn, indem er Petrus beim vollen Namen nennt und seine Herkunft und damit seine Identität ausdrückt. Simon, Sohn des Johannes. Und als Petrus dann später in die Beschützerrolle schlüpft, spricht Jesus nicht mehr den Sohn an, sondern den, der in die Gedanken des Petrus hineingeschlichen ist. Er spricht nicht die Person Petrus an, sondern den, der dahinter steckt, der sich seiner bemächtigt und der den Petrus benutzt für seine Zwecke und ihn missbraucht, nämlich den Gegenspieler Gottes, den Diabolo, den Durcheinanderwerfer, den Satan. Und Petrus macht doch eigentlich einen ganz vernünftigen Vorschlag. Ein Vorschlag, der Gefahren abwendet, der bewahrt und der Jesus beschützen will. Und dieser Vorschlag macht Petrus sympathisch, finde ich, weil er einfach auch weiterdenkt. Und in dieser Situation von damals hätte ich sicher dem Petrus zugestimmt. Warum diese Härte und beispiellose Zurückweisung Jesu? Die Antwort ist ganz einfach. Der gut gemeinte Vorschlag des Petrus ist dem erklärten Willen Gottes entgegengesetzt. Jesus weiß, dass das Hauptziel des Satans ist, ihn zu hindern, seinen Auftrag auszuführen. Um dieses Ziel zu erreichen, kommt der Satan, wenn es ihm dienlich erscheint, auch im Gewande des Theologen daher. Das möge Gott verhindern. Für mich habe ich erkannt aus diesem Textzusammenhang, erfüllt vom Heiligen Geist und geritten vom Teufel, kann nah beieinander sein. Dem Petrus ist beides passiert, obwohl er ganz in der Nähe von Jesus war. Ich kann in der Nähe von Jesus sein und dennoch nicht eins mit ihm. Vom Teufel missbraucht zu werden, ist nicht ungewöhnlich. Er sucht sich die individuellen Zugänge zu mir, genauso wie er sie zu Petrus gesucht hat. Ich kann auch dann vom Teufel geritten werden, wenn ich mich fromm ausdrücke oder es gut meine. Konfliktscheu kann auch ein Zugang des Teufels sein, sich meiner zu bedienen. Mich beschützend vor andere zu stellen, um sie vor Schmerz, Leid oder Ausgrenzung zu bewahren, ist nicht immer ein geistliches Prinzip. Das darf dir nicht zustoßen. Ob ich geistlich oder menschlich denke, rede oder handle, erkenne ich in der Regel nicht selber. Dazu brauche ich auch die Korrektur, zum Beispiel aus der Bibel, meiner Geschwister und durch das Gebet. Ein Gradmesser, wovon mein Handeln bestimmt sein soll, soll immer die Frage sein, ob mein Handeln dem Auftrag Jesu förderlich ist oder hinderlich ist. Jesus nannte die Aussage des Petrus nicht böse, er nannte sie nicht teuflisch, er nannte sie auch nicht satanisch. In allen Übersetzungen, die ich dazu gelesen habe, heißt es menschlich. Und Jesus erkannte, dass der Teufel in diesem Fall auf die menschliche Tour daherkam. Ein weiteres: Auch wenn ich vom Teufel missbraucht werde, verstößt mich Jesus nicht. Jesus hat den Auftrag an Petrus, Fels der zu bauenden Gemeinde zu sein, nicht zurückgezogen. 6 Tage später, heißt es im weiterführenden Text, hat er Petrus dazu auserwählt, mit ihm auf den Berg der Verklärung zu gehen. Jesus geht die Liebe zu seinem Vater über alles. Deshalb lässt er sich von nichts und von niemand von seiner Auftragserfüllung abbringen. Jesus ist unwahrscheinlich nachsichtig mit Menschen, die Fehler machen, die straucheln, die sich eindeutig falsch verhalten. Er ist aber kompromisslos und unnachsichtig, wenn es gegen den Willen seines Vaters geht. Dazu eine weitere Bibelstelle aus Matthäus 7, Vers 21. Dort wird Jesus mit den Worten zitiert: Es werden nicht alle, die zu mir her sagen, ins Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Es genügt offensichtlich nicht, alleine Jesus als Gottes Sohn und Retter zu erkennen und zu bezeichnen. Der Sohn und Retter fordert auch von uns, den Willen des Vaters zu tun. Wenn wir über die Einheit unserer Gemeinde nachdenken, dann stellt sich auch die Frage: Geht es uns vorrangig darum, den Willen des Vaters im Himmel zu erfüllen? Ist das unser Hauptanliegen in unserem persönlichen Leben oder auch als Gemeinde? Und Jesus geht in der weiteren Aussage des eben genannten Textes noch weiter, radikal weiter. Er sagt nämlich: Viele werden sagen, wir haben in deinem Namen geweissagt, Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. Und die Antwort Jesus wird sein: Ich kenne euch nicht. Ihr habt nicht nach meinem Willen gelebt. Geht mir aus den Augen. Eine weitere Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, ist die: Sind wir dann auf dem falschen Weg, wenn nicht alle mitgehen können? Müssen alle im Boot sein? Dazu auch eine Bibelstelle aus Johannes 6, Vers 66. Dort heißt es, nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Wenn man den Zusammenhang liest, dann wird deutlich, dass nach dieser Rede Jesu nicht einige, sondern viele ihn verlassen haben. Es war die große Mehrheit. Das war kein leicht zu verkraftender Schwund, das war ein Aderlass, der an die Substanz der Existenz der jungen Truppe ging. Wie reagierte Jesus darauf? Fragte er seine Jünger, soll ich mich nun künftig behutsamer ausdrücken? Soll ich künftig weniger deutlich formulieren? Oder fragte er, soll ich meinen Auftrag weicher verpacken, gewinnender, verkraftbarer? Oder fragte er, vielleicht ist es besser, wenn ich die Nachfolge zur Privatsache erkläre oder den Glauben humanistisch auslege? Nichts davon wird uns berichtet. Jesus stellt eine Frage, eine andere Frage an den Rest der Verbliebenen. Bitte den Text. Wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Jesus stellte durch den Weggang vieler seiner bisherigen Nachfolger seinen Auftrag nicht in Frage, sondern er fragte den Rest, wollt ihr noch mitgehen? In dieser Rede Jesu ging es um die Frage, was der Willen des Vaters ist und was der Auftrag Jesu ist. Das hatten die vielen der Jünger zum Wegbleiben bewogen. Wenn es um die Einheit in unserer Gemeinde geht, dann kann es nicht darum gehen, wie viele davon da mitgehen, sondern es kann nur darum gehen, ob wir damit den Auftrag Jesu erfüllen, ob das, was wir tun, dem Willen seines und unseres Vaters entspricht. Und dazu braucht es Auseinandersetzung und Fragen, gemeinsam Fragen. Wir nannten uns als ja früher Familienkirche und wir bemühen uns ja von diesem Begriff wegzukommen. Dazu noch eine letzte Frage. Wie sollen wir uns verhalten, wenn die eigene Familie nicht mehr mitgeht, wenn sie wegbleiben will oder wegbleibt oder wenn ihr Verbleib an Bedingungen geknüpft wird? Auch dazu eine Feststellung Jesu aus Matthäus 10, Vers 37 bis 38. Wer seinen Vater oder seine Mutter, seinen Sohn oder seine Tochter mehr liebt als mich, der ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen und mir nachzufolgen, der kann nicht zu mir gehören. Kann es deutlicher oder radikaler gesagt werden? Jesus lebt in einem Umfeld, das sehr stark von dem Verbund der Familie geprägt war. Jesus und der Bibel ist der Erhalt der Familie von zentraler Bedeutung, weil intakte Familien die Voraussetzung dafür ist, dass das gesellschaftliche Miteinander und andere Gemeinschaften am Leben erhalten bleiben. Und genauso wichtig ist es für die Gemeinde Jesu, dass sie von intakten Familien mitgetragen werden. Jesus weiß aber auch, dass diese Familienbande so stark sein können, dass sie bestimmender im Leben werden können als die Bindung an ihn selbst, dem Herrn der Gemeinde. Und gerade hier macht Jesus einen klaren Schnitt. Hier ist er unmissverständlich. Ich denke, die Gemeinde Jesu kann sich darüber auseinandersetzen, für welche Gottesdienstform sie sich entscheidet. Sie kann darüber streiten, ob sie baut oder nicht baut. Sie kann darum ringen, welche Leitungsform für sie die angemessene ist. Sie kann auch darum ringen, ob zum Beispiel das Sonntagsfrühstück oder die Kinderbibelwoche beibehalten werden oder nicht. Sie kann auch über das Berufungsverfahren streiten welches Verfahren für sie das angemessene ist oder was in der nächsten, die nächsten Jahre Vorrang hat. Eine lebendige Gemeinde hält auch theologische Unterschiede aus und Ansichten aus. An solchen Fragen, die ja immer wieder aufbrechen in einer Gemeinde und die nie endgültig beantwortet werden, wird eine Gemeinde, eine lebendige Gemeinde nicht zerbrechen. Sie wird daran wachsen, wenn sie im Geiste Jesu ausgefochten werden. Sie wird über all diese Fragen einen Weg finden, wenn es ihr Hauptziel ist, den Willen des Vaters zu suchen. Eine Gemeinde Jesu, eine Gemeinde wird dann nicht mehr Gemeinde Jesu sein, wenn sie sich abhängig macht von der Stimmung in der Gemeinde. Sie wird dann nicht mehr ihren Auftrag erfüllen, wenn die eigene Familie bestimmend wird und nicht Jesus Christus. Die Gemeinde lebt dann, wenn jeder Einzelne sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt. Die Gemeinde Jesu lebt dann, wenn wir bereit sind, sich in dieser Welt und von dieser Welt nass machen zu lassen. Die Gemeinde Jesu lebt dann, wenn es ihr zum Herzensanliegen wird, den Willen des lebendigen Vaters zu erfüllen und mit ihren Möglichkeiten umzusetzen. Die Folge wird dann sein, dass sich eine Gemeinschaft entwickelt, in der Versöhnung geschieht. Es wird eine heilende Gemeinschaft sich bilden daraus. Eine Gemeinschaft, in der die Glieder gegenseitig sich annehmen, weil sie sich von Jesus Christus angenommen wissen, zum Lob Gottes. Eine Gemeinde Jesu, die Jesus als Haupt zur Wirkung kommen lässt, die den Willen des Vaters tun will und die das Ziel verfolgt, diesen Willen zu tun, wird zu einer Gemeinde, die geistlich eins sein wird. Dann werden wir auch unserer Geschwisterschaft eins sein. Und mit Jesus als Herrn der Gemeinde haben wir dazu, das zu erreichen, gute Voraussetzungen.